Herzlich willkommen zu Mit Gelassenheit sichtbar, smartes Online-Marketing für nachhaltigen Erfolg. Ich bin Steffi Müsse und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Selbstständige mit einem klugen Marketing-Mix wirklich nachhaltig erfolgreich wirst. Lass uns zusammen stressfrei sichtbar werden und langfristig wachsen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge, die ein bisschen anders ist, glaube ich, als sonst. Und in der es um ein Thema geht, das vielleicht nicht so ganz naheliegend ist für dich in diesem Podcast. Und gleichzeitig glaube ich, dass es dich auch interessieren könnte, weil es etwas ist, das viele Selbstständige auch beschäftigt, nicht nur diejenigen. Also wenn du angestellt bist, dann wirst du dich vielleicht umso mehr wiedererkennen heute. Aber ich spreche halt auch mit vielen Selbstständigen, die sich davon angesprochen fühlen. Und ich habe mich in letzter Zeit sehr oft angesprochen gefühlt von Content zur Millennial Career Crisis. Und zwar habe ich das, glaube ich, bei Instagram zum ersten Mal gesehen in Videos und dann ist mir nochmal eins angezeigt worden und nochmal und nochmal und ich habe immer wieder gedacht, ach krass, scheint das jetzt doch ein Thema zu sein und geht es offensichtlich noch mehr Menschen so, wie es mir mal ergangen ist oder wie es mir vielleicht auch immer noch geht oder naja, beschäftigen uns vielleicht ähnliche Themen in einer ähnlichen Generation. Und ich musste so ein bisschen zurückdenken, als ich an das Thema gekommen bin, die Millennial Career Crisis. Es geht letztendlich darum, dass halt eben Menschen in der Millennial-Generation mittlerweile an den Punkt gekommen sind, dass sie ja so ein bisschen die Sinnfrage auch stellen. Also, dass sie sich ihr Leben lang angestrengt haben, auf etwas hingearbeitet haben und jetzt merken, okay, die Versprechen, die uns gegeben wurden, sind vielleicht gar nicht so erfüllt worden. Und gleichzeitig, selbst wenn wir Karriere gemacht haben oder wenn wir den Weg stringent verfolgt haben, den wir gegangen sind, dass wir irgendwann merken, jetzt haben wir das alles gemacht, aber so richtig geil fühlt sich's jetzt auch nicht an. Und ich muss so ein bisschen drüber nachdenken, erstmal über unsere Generation, aber auch was geht da eigentlich mit mir in Resonanz sozusagen? Also warum fühle ich mich so davon angesprochen? Und ich finde schon, wir sind eine Generation, die mit Druck aufgewachsen ist. Also ich bin ein 88er Jahrgang und ich weiß, dass in unserer Schulzeit schon viel Druck aufgebaut wurde mit Blick auf den Beruf. Also welche Ausbildung man mal bekommt, welchen Ausbildungsplatz oder welchen Studienplatz man mal bekommen könnte. Und ich hatte eine Mathe- und Sportlehrerin und ich erinnere mich immer an ihren Satz, die war teilweise auch Klassenlehrerin, die hat immer gesagt, ihr müsst euch auf den Hosenboden setzen, sonst fallt ihr hinten runter. Und das hat sie halt echt ständig gesagt und das hat sich richtig tief bei mir eingebrannt, sonst wüsste ich das jetzt gar nicht mehr. Und ich glaube, das war wirklich was, was unsere Generation geprägt hat, diese Sorge davor, dass wir irgendwie hinten dran sind, dass wir abgehängt werden können, dass wir irgendwas nicht bekommen, weil das war ja in unserer Generation real. Also es gab ja definitiv sehr viel mehr Bewerber auf einen Ausbildungsplatz, als überhaupt eben Ausbildungsplätze da waren. Also ich weiß noch, damals war das noch super beliebt, oder ist es vielleicht ja auch immer noch, Ausbildung bei der Sparkasse zu machen. Und das galt aber als richtig hart. Also dass du da wirklich zig Bewerber auf einen Ausbildungsplatz hattest. Und solche Sachen habe ich zum Beispiel gar nicht erst probiert oder drüber nachgedacht, weil ich eh schon abgeschreckt war von vielleicht auch meiner Lehrerin, die gesagt hat, ihr müsst euch da hart auf den Hosenboden setzen und sonst fallt ihr hinten runter und so. Naja, und außerdem wollte ich ja eh auch eigentlich studieren. Also ja, wir mussten uns noch richtig anstrengen, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das ist ja heute auch irgendwie anders geworden. Und dann ist mir noch eingefallen, als ich habe dann irgendwann angefangen, beim Radio zu arbeiten. Das war mein erster fester Job nach dem Studium. Ich habe aber schon während des Studiums, hatte ich zwei Nebenjobs. Ich war freie Mitarbeiterin bei einer Zeitung. Das war ich schon seit der Oberstufe, seitdem ich 18 war und einen Führerschein hatte. Und ich hatte dann im Studium die Zeitung plus einen Nebenjob beim Radio. Und ich weiß noch, wie schwer es war, da dran zu kommen. Also ich habe ein Praktikum gemacht und das Ergebnis war auch irgendwie, dass sie meinten, ich wäre halt sehr gut in dem Job oder ich hätte da richtig Potenzial fürs Radio. Und gleichzeitig haben sie nicht gesagt, okay, arbeite hier als freie Mitarbeiterin, sondern was mir gesagt wurde, war, wir haben eigentlich genug freie Mitarbeiter, mehr als genug freie Mitarbeiter. Du könntest vielleicht einen Fuß in die Tür kriegen, aber das muss von dir kommen und du musst dich dafür anstrengen. Also ich musste mit Themenvorschlägen kommen. Ich bin immer mal wieder in die Redaktionskonferenz gegangen, einfach um da zu sein. Also quasi Gratisarbeit sozusagen. Ich bin am Wochenende mitgelaufen in Schichten, auf die ich Bock hatte oder die ich gerne gemacht hätte. Also freiwillig am Wochenende, keine Ahnung wann, früh morgens aufgestanden und habe da einfach kostenlos mitgemacht, um irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und es ist gar nicht so viel Zeit vergangen, sondern es war ein paar Jahre später, als ich dann tatsächlich auch beim Radio festangestellt war, bei dem gleichen Sender, war es dann komplett umgekehrt. Nämlich, dass wir immer weniger freie Mitarbeiter hatten und diejenigen, die wir hatten, dass die gar nicht mehr bereit waren, solche Schichten zu übernehmen oder am Wochenende zu arbeiten oder irgendwelche Termine zu übernehmen. Also genau die Sachen zu machen, um die ich mich ein paar Jahre vorher komplett gerissen hätte und wo wirklich einfach der Druck unter den freien Mitarbeitern, unter denen, die es werden wollten, total groß war. Und das hat sich innerhalb von wenigen Jahren komplett verändert. Das fand ich jetzt im Nachhinein auch nochmal richtig krass, als ich drüber nachgedacht habe. Also es geht mir gar nicht darum, irgendwie mich zu beschweren über die Umstände, unter denen wir erwachsen geworden sind, sondern ich finde es einfach mega spannend, das Thema. Und wir mussten uns anstrengen, wir haben uns immer angestrengt oder viele von uns, wir haben so konsequent unsere Wege weiterverfolgt. Und offensichtlich ist es so, dass genau diese Generation, also genau unser Alter, heute in unseren Bürojobs oder wo auch immer, dass wir da sitzen und uns fragen, ja und jetzt? Was ist das jetzt? Also fühlt sich das jetzt wirklich so an, das, worauf ich so lange hingearbeitet habe? Und ich kann das Gefühl so gut nachvollziehen, weil ich diese Frage, dieses und jetzt, genau das hatte ich in meinem letzten Angestelltenjob, wo ich eigentlich ja dachte, das wäre so mein Traumjob sozusagen, also der, mit dem ich alt werden könnte, ne? In dem Job könnte ich alt werden, in Klammern, ich bin 3 Jahre da alt geworden, 3 Jahre älter geworden, also so lange war es gar nicht, weil ich irgendwann auch so dieses Gefühl hatte, ist es das jetzt echt, dass ich jeden Morgen auf denselben Parkplatz fahre, ins selbe Büro gehe und im Grunde auch dieselbe Arbeit mache? Und das war gar keine echte Langeweile oder so. Ich hatte überhaupt keine Langeweile. Im Gegenteil, mein Schreibtisch war viel zu voll. Aber ich hatte halt eben das Gefühl auch, ich lösche nur Brände. Also ich kümmere mich nur um die Dinge, die halt jetzt richtig wichtig sind, die so richtig brennen, um, keine Ahnung, irgendwas, was von außen auch immer an mich rangetragen wurde, weil letztendlich ist das ja in der Öffentlichkeitsarbeit oft so, dass das von außen kommt, dass auf einmal jemand eine Auskunft haben will, ein Interview haben will oder was auch immer. Also es war sehr fremdbestimmt, es war sehr, sehr viel Arbeit, sehr viele Aufgaben und gleichzeitig aber auch das Gefühl so, ja, super, jetzt habe ich diesen Job, von dem ich dachte, der wäre irgendwie so geil und damit würde ich vielleicht irgendwann in Rente gehen und jetzt fühlt sich das gar nicht so geil an. Und das war tatsächlich auch so ein, es war schon eine kleine Krise für mich, die unmittelbar vor der Selbstständigkeit war. Und das war eben auch genau der Moment, wo ich wusste, okay, warte mal, wenn dieses Gefühl jetzt auftaucht in einem Job, den ich immer haben wollte und von dem ich dachte, dass es der Mega-Job ist, dann bin ich ja in gar keinem anderen Angestelltenverhältnis gut aufgehoben. Also dann wüsste ich ja gar nicht, wo soll ich mich denn jetzt noch bewerben und komme ich dann vielleicht einfach nur vom Regen in die Traufe. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, warte mal, vielleicht versuche ich es wirklich mal selbstständig, selbstbestimmt, freier, flexibler und vielleicht auch auf eine Art und Weise, wo ich nicht immer das Gefühl haben muss, mich verändern zu müssen oder jemand anderes sein zu müssen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr spannend ist bei dem Thema, weil ich mich echt gefragt habe, ist das wirklich ein Generationsthema? Und wenn ja, warum fühlt sich die Generation, die vermeintlich alles richtig gemacht hat, auf einmal so, als hätte sie nichts richtig gemacht oder als wäre sie nicht mehr am richtigen Platz? Also Millennial Career Crisis, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch schon mal gehört hast oder gelesen hast und dich davon angesprochen fühlst, können wir uns mal vielleicht den Begriff genauer angucken. Millennials sind ja grob die Jahrgänge von 1981 bis 1996, also alle, die heute so ja Anfang 30 sind bis Mitte 40. Und klar, wenn wir uns mal angucken, was diese Generation geprägt hat, dann ist das schon heftig im Vergleich zu anderen oder zumindest zu unserer Elterngeneration vielleicht. Ich würde sagen, unsere Elterngeneration, die ist sicherlich auch nicht perfekt aufgewachsen, aber in einer ganz anderen Zeit, wo man mehr Zeit auch hatte, also wo die Dinge langsamer gelaufen sind und wo es, ich weiß gar nicht, ob es weniger Krisen gab, es gab andere Krisen. Also Der Kalte Krieg war ja immerhin auch eine kriselige Phase. Insofern würde ich jetzt gar nicht sagen, dass die nicht in kriseligen Zeiten aufgewachsen sind. Aber wir hatten einfach krass viele davon. Also wir hatten die Finanzkrise 2008, mitten in der Zeit, wo wir uns ja vielleicht beworben haben oder wo wir ausgebildet wurden, wo wir ein Studium gemacht haben. Also mitten in der Zeit, wo wir noch so im Werden waren und auch in der Findung. Das war natürlich eine große Unsicherheit für viele, die einen Job gesucht haben. Dann die immer weiter steigenden Wohnkosten sind definitiv für viele ein Thema. Das ist, glaube ich, was, was ganz, ganz viele bewegt, auch mit Blick auf das Thema Eigenheim. Also in Gebieten, wo man sich das heute halt nicht mehr leisten kann, zum Beispiel, ne? Dann kann ich das schon nachvollziehen, dass Menschen in meinem Alter sagen, so, ich habe das gemacht, was ich immer machen sollte, was mir alle gesagt haben, was ich tun soll. Ich habe mein Abi gemacht, ich habe studiert, ich habe eine gute Ausbildung gemacht, was auch immer. Und jetzt habe ich Karriere gemacht und reiß mir jeden Tag den Allerwertesten auf. Und trotzdem kann ich mir kein Wohneigentum leisten. Und das ist zum Beispiel so ein Versprechen, das gegebenenfalls gar nicht aufgegangen ist, ne? Also, das ist etwas, die steigenden Wohnkosten, natürlich die immer krasser werdende Digitalisierung. Das ist auch etwas, das unsere Generation mega getroffen hat, weil wir einfach diese ganze Entwicklung erlebt haben. Von Interneteinführung über Handy, Smartphone, KI jetzt mittlerweile. Also, das die Entwicklung, die wir in unserem bisher noch einigermaßen überschaubaren Alter schon miterlebt haben, ist ja Wahnsinn. Dann kam die Pandemie, auch richtig krass. Und das war tatsächlich für mich auch ein einschneidender Punkt, weil ich gemerkt habe, okay, es ist ja eh nichts sicher. Also ich bin jemand, ich habe ein großes Sicherheitsbedürfnis und vielleicht war ich deshalb auch sehr lange immer festangestellt. Und schätze das auch immer noch, eine gewisse Sicherheit zu haben. Aber die Pandemie war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, okay, eigentlich ist gar nichts sicher. Und auf einmal steht die Welt Kopf. Und auch das ist auf einmal ganz normal, dass die Welt Kopf steht. Sehr merkwürdiges Gefühl. Also Pandemie war sicherlich für viele auch noch mal einschneidend. Inflation auf jeden Fall. Es sind ja nicht nur die Wohnkosten, die steigen, sondern es ist ja etwas, was übergreifend ist. Alles wird ja irgendwie teurer und auch damit müssen wir irgendwie umgehen und es lernen, damit umzugehen. Und auch da ist wieder die Erkenntnis, krass, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich vielleicht besser ausgebildet bin als meine Eltern, wo sich vieles erfüllt hat, was sie mir gesagt haben, nämlich, dass ich mich anstrengen soll, dass ich eine gute Ausbildung machen soll. Und trotzdem kann ich mir im Prinzip weniger leisten, als meine Eltern das konnten. Und vielleicht eben nicht das Wohneigentum und vielleicht auch nicht den Lebensstil führen, den die geführt haben oder den Lebensstil führen, von dem sie geglaubt haben, dass ich den mal führen kann. Dann natürlich mit der Digitalisierung auch eine immer krassere Arbeitsverdichtung. Also wir sind permanent erreichbar. Wir bekommen keine Ahnung, wie viele E-Mails jeden Tag, die wir irgendwie überblicken müssen. Also alles ist immer schneller geworden. Während unsere Eltern in ihrer Berufszeit noch überwiegend Briefe bekommen haben, die Glücklichen, und diese Briefe mehrere Tage gebraucht haben, bis die angekommen sind, oder man hat sich vielleicht mal angerufen. Aber es war nie diese Erwartungshaltung, wie sie heute ist. Du kriegst 20 E-Mails am Tag und sollst sie auch alle bestenfalls innerhalb von 24 Stunden oder so beantworten. Also das ist ja auch eine richtig krasse Arbeit. Arbeitsverdichtung, die da stattgefunden hat. Und jetzt eben kommt noch das Thema KI dazu, was wieder viele verunsichert, weil wir vielleicht auch teilweise denken, ja geil, also all die Ausbildungen, Weiterbildungen, die ich gemacht habe, habe ich gemacht, damit jetzt da etwas, eine Technologie erfunden wird, die mich möglicherweise ersetzen kann oder die einfach diese Dinge schon beherrscht. Was ist das denn? Und auch das sorgt wieder zusätzlich für Verunsicherung. Und wenn wir uns mal angucken, was vielleicht schon an Statistik oder Studien da ist, dann ist das vielleicht auch gar kein neues Phänomen, diese Millennial Career Crisis. Es gibt nämlich ja auch schon Erzählungen von einer nee, Quatsch, nicht von einer Midlife Crisis, sondern von einer Quarterlife Crisis. Dazu gab es mal eine LinkedIn-Studie, die ist schon ein bisschen älter und trotzdem zeigt das, dass es eben auch viele Menschen betrifft und dass es auch schon länger Menschen betrifft. In dieser Studie haben 3/4 der Menschen zwischen 25 und 33 angegeben, schon mal eine Quarter-Life-Crisis erlebt zu haben. Also im Schnitt, glaube ich, mit 27 Jahren sind die an den Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, ja, scheiße, und jetzt? Und das ist halt etwas, das ist gar nicht unbedingt neu. Außerdem gibt es belastbare Daten dazu, dass eben 2/3 der berufstätigen Menschen sich in ihrer aktuellen Position festgefahren fühlen. Also auch das ist ein Gefühl, das sehr verbreitet ist. Und es gibt auch noch die Glückskurve so über den Verlauf eines Lebens des Menschen, die ist U-förmig. Das heißt, wir beginnen relativ glücklich sozusagen und dann kommt der Tiefpunkt des Us, der kommt typischerweise so in der Lebensmitte, also vielleicht mit Mitte oder Ende 40. Also das, was vielleicht der Einzelne für ein persönliches Scheitern hält, für eine ganz persönliche Krise, ist möglicherweise etwas, das ganz, ganz viele von uns betrifft oder das ja vielleicht auch für jeden mal zwischendurch auftauchen kann oder zumindest für die meisten, nämlich dass da einfach im Lauf des Lebens Krisen auftauchen können. Und ich habe ja schon ein bisschen erzählt, dass ich mich selber damit identifizieren kann. Und ich kann mich sehr gut damit identifizieren, weil ich, glaube ich, immer gemacht habe, was man von mir erwartet hat. Oder weil ich einfach auch, weil ich mich immer schon, glaube ich, selber Leistung definiert habe und deswegen so stringent dem auch gefolgt bin. Also ich habe mein Abi gemacht, ich habe mein Studium in Regelstudienzeit durchgezogen. Mein Master habe ich hingeschmissen, das möchte ich bitte der Vollständigkeit halber betonen, damit ich nicht rüberkomme wie ein kompletter Streber. Ich habe eine Woche den Master studiert, fand die Themen auch mega spannend, aber man muss ja dazu sagen, im geisteswissenschaftlichen Bereich ist ja der Master eher etwas, das so auf die wissenschaftliche Laufbahn hinarbeitet. Und insofern waren die Themen zwar super interessant, da ging es zum Beispiel, ich glaube, um die Charaktergestaltung in Computerspielen oder so. Also es waren Themen, wo ich schon dachte, boah, eigentlich geil, aber unterm Strich, was bringt mir das für mein Leben und was bringt mir das für mein Arbeitsleben? Und gleichzeitig habe ich gemerkt, okay, wenn ich den Master auch noch in Regelstudienzeit studieren will, dann kann ich nicht mehr nebenbei so viel arbeiten, wie ich das getan habe. Dann ist Zeitung und Radio zumindest sehr viel weniger oder vielleicht auch komplett gestrichen. Und dabei war das ja genau das, was mich auf meine berufliche Praxis vorbereitet hat, ne? Also wo ich einfach schon das gearbeitet habe, was ich später auch machen wollte. Und insofern habe ich gesagt, nee, ich schmeiß den Master hin und bin dann komplett zum Radio gegangen. Aber was mich in dieser ganzen Zeit begleitet hat, egal ob das in der Schule war, im Studium war oder später auch vor allen Dingen im Berufsleben war, dass immer an mich herangetragen wurde, ich müsste eigentlich anders sein. Ich müsste lauter sein, ich müsste mehr Ellenbogen zeigen. Der klassische Satz später in Meetings war sowas wie, ja, Steffi, sag doch auch mal was oder was sagst du denn dazu? Und das hat mich richtig genervt und zwar eigentlich über einen mega langen Zeitraum. Also in der Schule war es noch so das eine, dass ich ja wenigstens schriftlich einfach sehr gut war und da meine sehr guten Noten hatte und so ein bisschen Bestätigung dann eben trotzdem hatte. Aber gefühlt hinterher im Berufsleben, muss ich sagen, hatte ich oft den Eindruck, es hat niemand oder wenige haben gesehen, was ich eigentlich wirklich jeden Tag mache. Also wie viel ich da auch leiste sozusagen. Aber ständig wurde ich darauf angesprochen, was ich nicht gemacht habe, was ich nicht war, wie ich nicht war, wie ich vielleicht hätte sein sollen. Und das ist mir richtig auf den Keks gegangen und war natürlich auch kein Zeichen von echter Wertschätzung. Und gleichzeitig war es so, immer wenn ich gekündigt habe, also ich habe jetzt nicht super oft gekündigt, aber ich würde mal sagen, bei 2 Arbeitgebern, wo ich gekündigt habe, war das Gesicht auf einmal sehr lang, als ich da saß und gesagt habe, ich kündige. Auf einmal war es so, ja, oh Gott, was sollen wir ohne dich machen, so ungefähr. Wo ich gedacht habe, ja, prima. Also ist ja schön, dass ihr das jetzt seht und dass ihr das jetzt mal äußert. Weil ich habe vorher mit ihnen drüber gesprochen, habe vorher schon gesagt, was mich stört oder was ich gerne anders hätte. Und warum lassen sie es dann bis zu dem Punkt kommen, dass ich sage, okay, ich verpiss mich jetzt. Und das war halt eben was, was mich im Angestelltenverhältnis immer gestört hat. Und ich erzähle das jetzt, weil ich glaube, dass beides miteinander zu tun hat. Also ich glaube, dass diese Millennial Career Crisis vielleicht gar kein reines Millennial-Problem ist. Vielleicht erleben wir das stärker als andere Generationen, das mag sein. Ich glaube aber, dass das schon auch seinen Kontext hat in der Gesellschaft und vor allen Dingen in der Arbeitswelt, weil ich habe früher immer gedacht, okay, mit mir stimmt was nicht, ich müsste wirklich anders sein, ich müsste anders funktionieren, ich muss irgendwie lauter sein, ich muss weniger schüchtern sein, weniger zurückhaltend, ich muss mehr auf den Tisch schauen. Und mittlerweile glaube ich aber, dass das eher ein strukturelles Problem ist und dass das gar nicht so schlau ist von Unternehmen, ihren Mitarbeitern ständig zu spiegeln, dass sie anders sein müssten. Weil ich glaube, das ist nämlich ein Problem, das die allermeisten Unternehmen haben, dass die so ein Idealbild eines Angestellten im Kopf haben und dass im Grunde auch alle Angestellten in irgendeine Norm passen müssen, in irgendeine Schablone. Und wer zu still ist, der muss halt eben lauter werden. Wer zu schnell redet, der soll sich aber auch bitte wieder bremsen. Und wer ein bisschen anders denkt und out of the box, der soll sich bitte an die Norm anpassen und an den Durchschnitt. Also es wird gar nicht so sehr geguckt, was ist denn die individuelle Stärke dieser Person und wie können wir die als Team, als diverses Team und als Unternehmen nutzen, um gemeinsam noch besser und noch stärker zu werden. Und ich glaube halt, dass so eine Career Crisis, jetzt wollte ich es eigentlich auf Deutsch sagen, also so eine Karrierekrise, ist, glaube ich, oft der Punkt, an dem diese Diskrepanz richtig sichtbar wird und wo man sie nicht mehr übersehen kann. Also, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt, okay, ich habe mich die ganze Zeit in eine Rolle pressen lassen, ich habe versucht, anders zu sein und ich habe keine Lust mehr dazu und es kostet mich vielleicht auch sehr viel Kraft und Energie und vielleicht möchte ich auch einfach so sein, wie ich wirklich bin. Und vielleicht möchte ich auch mit den Stärken gesehen werden, die ich habe und nicht immer nur auf die Schwächen reduziert werden, auf die vermeintlichen Schwächen reduziert werden. Und das ist eine These von mir, sage ich mal. Also das ist einfach ein Gedanke, den ich mir mache und vielleicht kannst du den in irgendeiner Form nachvollziehen. Weil ich ganz oft mit Selbstständigen spreche, die sagen, oder die zumindest durchblicken lassen, dass sie aus Frust das Angestelltenverhältnis verlassen haben. Also es ist oft eine Bewegung weg vom Angestelltsein und weniger eine Bewegung hinzu, ich wollte schon immer selbstständig sein zum Beispiel. Die wenigsten wollten, glaube ich, schon immer gründen, sondern für viele war die Selbstständigkeit eine Möglichkeit, sie selbst sein zu dürfen, nicht ständig jemand anderes sein zu sollen und sich auch selbst mehr entfalten zu dürfen. Weil ich glaube, oder ich bin überzeugt davon und ich weiß auch, dass das ganz viele andere so sagen, die Selbstständigkeit bietet dir halt die Möglichkeit, deine eigene Persönlichkeit zu entdecken und zu stärken und weiterzuentwickeln. Und das ist ja so krass und einfach so schön. Also das ist das, was es für viele ausmacht und was für viele der ganz große Mehrwert ist an der Selbstständigkeit. Und ganz, ganz viele sagen, das ist Wahnsinn, wie ich mich in der Zeit weiterentwickelt habe und ich kenne mich heute auch viel besser und so. Und das ist auf der einen Seite sehr schön, dass die Selbstständigkeit uns das bietet. Und auf der anderen Seite denke ich, wie schade, dass die Unternehmen dieses Potenzial nicht sehen und nicht heben, weil auch die könnten gute Angestellte halten, wenn sie ein bisschen mehr auf die individuellen Stärken schauen würden oder wenn sie einfach auch Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen mehr mitdenken würden in ihrer Personalentwicklung. Also Personalentwicklung ist ja sowieso was, was in den seltensten Fällen tatsächlich stattfindet, aber das darf doch auch immer Persönlichkeitsentwicklung sein, finde ich. Ich glaube, dass davon alle Seiten profitieren würden. Weil es gibt auch dazu verschiedene Studien, zum Beispiel ein Engagementindex, den es speziell wirklich auch für Deutschland gibt. Und der sagt, dass nur 10% der Angestellten emotional stark gebunden sind an ihren Arbeitgeber. Und das ist doch total schade, oder? Also fast 80% sind wirklich sehr gering gebunden und eigentlich sind es sogar 13%, also mehr 13% sind ja mehr als die 10%, die sich emotional sehr gebunden fühlen. Und die 13% haben sogar schon innerlich gekündigt. Also letztendlich haben mehr Leute im Angestelltenverhältnis innerlich gekündigt, als wirklich emotional stark an ihren Arbeitgeber gebunden sind. Und das ist, puh, das ist schon ganz schön heftig, finde ich. Aber in Unternehmen, die wirklich aktiv, zum Beispiel in Führungsqualität investieren, liegt die hohe emotionale Bindung im Durchschnitt bei 40%, also viermal so hoch wie der normale Durchschnitt. Und das ist doch krass. Und das, finde ich, zeigt mir auch, dass es eben nicht am einzelnen Menschen liegt, sondern es liegt ein Stück weit am System und es liegt daran, wie Unternehmen mit ihren Leuten umgehen und was sie wichtig finden, also was sie im Umgang mit ihren Mitarbeitern wichtig finden, aber gegebenenfalls auch in der Entwicklung ihrer Mitarbeiter. Und das Lustige ist, dass geringe emotionale Bindung, also wenn jetzt jemand wirklich nicht gut an sein Unternehmen gebunden ist, das ist gar nicht automatisch mit Unzufriedenheit verknüpft, weil man würde ja jetzt sagen, okay, die 77%, die keine hohe Bindung an ihre Firma haben, sind die denn alle unzufrieden? Nein, sind die gar nicht, sondern viele Leute bewerten ihre Arbeit sogar positiv und sind trotzdem nicht besonders hoch gebunden. Und ich glaube, das könnte auch so ein bisschen auf diese, oder ist vielleicht ähnlich wie diese Millennial Career Crisis oder so ein ähnliches Gefühl, nämlich eigentlich ist alles okay, aber so richtig geil ist es nicht. Oder ich hatte es mir besser vorgestellt. Und das ist vielleicht etwas, was wir uns genauer anschauen dürfen als Gesellschaft oder in der Arbeitswelt insgesamt. Und ich weiß, dass das Thema nicht so richtig hier reinpasst in meinen Podcast. Und gleichzeitig musste ich an so viele Gespräche mit selbstständigen Frauen denken, wo ich das Gefühl hatte, wir sehen die Dinge ähnlich. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme es trotzdem einmal mit rein. Und für alle, die angestellt sind oder vielleicht sogar ein Unternehmen haben mit Mitarbeitern, das ist einfach auch ein krasser volkswirtschaftlicher Schaden, ne? Also wir haben vermutlich um die 120 Milliarden Euro Produktivitätsverlust letztes Jahr gehabt durch innere Kündigung. Und das finde ich schon ziemlich heftig. Es ist auch Teil einer Studie, die ich mir dazu angeschaut habe. Was ich aber halt noch dazu sagen möchte, ich will natürlich nicht nur auf Unternehmen rumkloppen, und sagen, die sind alle dumm oder so, aber ich finde schon, dass sie Potenzial liegen lassen, wenn sie das nicht nutzen, was sie eigentlich bekommen haben. Und ich fände es persönlich sehr viel schöner, wenn auch Angestellte genauer angeschaut würden und genauer angeschaut würde, okay, was für Stärken bringt denn diese Person mit? Welche Persönlichkeit hat sie? Welche natürlichen Stärken liegen dem zugrunde? Und wie können wir das optimal bei uns einsetzen, sodass die Person selbst zufrieden ist und wir als Unternehmen auch, ja, den größtmöglichen Nutzen davon haben? Weil natürlich arbeitet eine Person, die gerne arbeitet, sehr viel besser und motivierter als eine, die innerlich gekündigt hat. Ja, und wie gesagt, in der Selbstständigkeit finde ich, ist das Gefühl auf einmal darf man so sein, wie man ist. Und auf einmal darf man sich auch weiterentwickeln mit dem, was schon da ist. Also, es ist nicht nur meine Beobachtung, sondern vielleicht auch deine, von vielen anderen, mit denen ich spreche. Nirgendwo sonst haben wir uns so sehr weiterentwickelt wie in der Selbstständigkeit. Und das ist etwas, das wunderschön ist und das die Selbstständigkeit für mich auch richtig, richtig cool macht. Und wie gesagt, gleichzeitig finde ich es schade, weil Unternehmen könnten heute noch mehr und bessere Angestellte haben, wenn die sich nicht irgendwann aus der Not heraus selbstständig gemacht hätten. Und das Ding ist, in der Selbstständigkeit dürfen wir unsere Eigenschaften nicht nur behalten, wir dürfen nicht nur zurückhaltend sein oder leise sein oder was auch immer, sondern wir können das auch ganz bewusst als Stärken einsetzen, ne? Also zum Beispiel diese Beobachtungsgabe, die viele Introvertierte haben, wird auf einmal zu einem ganz wichtigen Asset, wenn es darum geht, zu beraten. Also auf einmal ist das eine riesengroße Stärke, die man in der Beratung sehr gut ausspielen kann. Oder dass jemand mit einem ruhigeren Ton das zu seiner Markenstimme macht, sozusagen. Und vielleicht fühle ich mich da auch ein bisschen angesprochen, weil so viele mir das immer widerspiegeln und sagen, dass ich die Dinge ruhig erkläre und vielleicht auch immer so ein bisschen Stress rausnehme. Habe ich gestern erst gehört nach einem Workshop, den ich gegeben habe. Da sagte auch eine, ja, wir buchen dich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder, weil ich finde immer, ach, das ist so beruhigend und auf der einen Seite kann man dir so gut zuhören, aber auf der anderen Seite nimmst du auch immer jede Menge Druck raus. Und das ist halt nicht nur eine mega schöne Rückmeldung, sondern bestätigt mich halt auch im Nachhinein, dass genau die Dinge, die früher vielleicht an mir überhaupt nicht wertgeschätzt wurden im Arbeitsverhältnis, dass eigentlich genau das ist, was heute meine Kundinnen und Kunden anspricht. Und das finde ich sehr schön und wie gesagt, im Nachhinein auch eine Bestätigung. Und auf einmal ist es ein Wettbewerbsvorteil, wenn man nicht laut ist, ne? Auf einmal ist es ein Wettbewerbsvorteil, wenn man vielleicht eher zurückhaltend ist und auch reflektiert ist, weil ja, ich mache nicht so viel Druck, weil ich halt auch nicht jedem Hype hinterher laufe, sondern weil ich die Dinge hinterfrage, weil ich reflektiere und mich frage, okay, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Was funktioniert denn unterm Strich und auf dem Papier? Und was können wir auch einfach sein lassen? Wichtig ist mir nur, falls du noch angestellt bist oder falls du an der Selbstständigkeit überlegst oder so, das ist natürlich kein Allheilmittel, ne? Das ist nicht der Weg, den alle gehen müssen. Überhaupt nicht. Nicht jede kann das, nicht jede will das und das muss auch überhaupt nicht sein. Und es gibt natürlich auch tolle Firmen und tolle Angestelltenverhältnisse, in denen die Menschen aufblühen können. Das ist auch definitiv Fakt. Für mich ist es einfach nur eine Beobachtung, die ich gerade mache, weil mir so viel reingespült wird von der Millennial Career Crisis, weil ich so viel drüber nachdenken musste und dann auch wieder die Anknüpfungspunkte gefunden habe an die Dinge, die mir selber immer so auf den Keks gegangen sind in der Anstellung. Aber klar, die Selbstständigkeit darf ein Ausweg daraus sein und sie ist auch ein Ausweg daraus, wenn man so ein bisschen die nötigen Voraussetzungen mitbringt, würde ich sagen. Also eine gewisse Disziplin, dass man eigenverantwortlich ist, dass man sich auch selber gut organisieren kann. Das sollte man natürlich mitbringen. Ansonsten ist eine Selbstständigkeit eine ziemlich große Herausforderung und ein ziemlich großes Chaos. Also, dass man sich selber gut führen kann, auch ist wichtig. Und dann ist es einfach wichtig, zu schauen, okay, was bringe ich denn mit an Stärken oder welche Möglichkeiten, welche Erfahrungen, welche beruflichen Erfahrungen, aber einfach auch welche Erfahrungen im Sinne von Ausbildung zum Beispiel. Also was habe ich denn gelernt, was ich in einer Selbstständigkeit nutzen kann? Und dann ist es etwas, wo man sich überlegen kann, wie gehe ich das Ganze an? Was ist das, was ich meiner Zielgruppe bieten kann? Welche Aufgaben möchte ich übernehmen? Mit wem möchte ich arbeiten? Und was macht mich vielleicht zu einer besseren Ansprechpartnerin als jemand anderen? Also, worin unterscheide ich mich von jemand anderem? Natürlich darf man angestellt bleiben. Das ist überhaupt nicht das Thema. Und die Career Crisis kann trotzdem, also wenn du dich davon in irgendeiner Form angesprochen fühlst, würde ich das trotzdem ernst nehmen und das eben nicht als Charakterschwäche sehen, also nicht als, okay, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil jetzt bin ich immer noch nicht zufrieden, sondern dass du dir vielleicht mal anguckst, okay, was kommt jetzt gerade hier bei mir eigentlich zu kurz im Angestelltenverhältnis und was möchte ich gerne mehr zeigen oder was sollte sich verändern und wie bekomme ich das vielleicht hin? Weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir so ein bisschen dann anfangen, wieder die Kontrolle auch darüber zu gewinnen und so eine gewisse Eigenverantwortung auch hier zu zeigen, auch in der Anstellung und zu sagen, ich gucke mal, wie ich mir das Angestelltenverhältnis, wie ich das besser gestalten kann. In Zusammenarbeit natürlich mit meinen Vorgesetzten oder der Geschäftsführung. Und wer eben sagt, okay, die Selbstständigkeit ist für mich der Ausweg, ich bin schon dabei zu gründen oder ich möchte gerne gründen, möchte vielleicht erstmal nebenberuflich gründen. Passt bitte auf, dass ihr nicht aus der Anstellung direkt in die nächsten Fallen tappt. Also, dass man nicht anfängt, dann nach anderen Idealbildern sich zu orientieren, nach dem idealen Funnel oder dem besten Hack für den Algorithmus oder sowas, dann wechselst du eigentlich nur das Hamsterrad, sondern dass du dir erstmal wirklich anguckst, okay, was sind die Grundlagen, die du brauchst? Wie geht das zusammen mit deinen eigenen Stärken? Und dass du das dann auch in der richtigen Reihenfolge mit aufbaust. Falls du dir das genauer angucken möchtest, empfehle ich dir auch an dieser Stelle meinen Business Kompass. Das ist ein Gespräch von 30 Minuten für dich und deine Business-Idee. Vielleicht ist es eine neue Business-Idee, vielleicht ist es eine neue Idee in deinem bestehenden Business. Und da schauen wir uns eben zusammen an, wie ist diese Idee zukunftsfähig und wie kannst du das weiter aufbauen, was solltest du tun, was sind deine nächsten Schritte. Den Link dazu packe ich dir gerne in die Shownotes. Das Schöne ist, und das ist vielleicht auch so das Fazit dieser Folge, du musst nicht werden, wer du nicht bist. Also du musst niemand anderes werden, als du jetzt bist. Wichtig ist eigentlich eher, dass du aufhörst, das für die Lösung zu halten. Also verabschiede dich, lass das einfach los, diesen Gedanken, ich müsste eigentlich anders sein, sondern arbeite mit dem, was da ist und was du schon hast. Versuch deine Stärken auszubauen, weiterzuentwickeln und leg nicht so sehr einen Fokus auf das, was andere vermeintlich als Schwächen sehen. Und das ist mir einfach wichtig. Und das ist, glaube ich, auch mein größtes Learning aus den letzten 5 Jahren in der Selbstständigkeit. Nämlich, dass ich sein darf, wie ich bin und dass das durchaus eine Stärke sein kann. Das, was mir früher als vermeintliche Schwäche unterstellt wurde. Und das möchte ich auch gerne weitergeben, weil das, glaube ich, für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse ever war. Gut, in diesem Sinne hören wir uns gerne in 2 Wochen wieder hier im Podcast mit Gelassenheit sichtbar oder wir sehen uns vielleicht in einem Business-Kompass-Termin. Auch darauf freue ich mich sehr. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.